Sekunden mit.
Hallo und herzlich willkommen bei Horaz 88.6. Wir sind Alina und Isabella und jeden zweiten Dienstag von 15 bis 16 Uhr könnt ihr wie immer unsere Radioshow 3600 Sekunden mit reinhören. Dabei interviewen wir dann eben coole Persönlichkeiten. Wir haben immer ganz viele verschiedene Gäste aus unterschiedlichen Berufen und Bereichen.
Heute verbringen wir 3600 Sekunden mit einem Mann, dessen Leidenschaft im klassisch-künstlerischen Bühnentanz liegt, und zwar im Ballett. Er tanzte schon am Flensburger Ballett, am Ballett in Chemnitz und am berühmten Züricher Opernhaus. Corona brachte allerdings eine Wendung in seine berufliche Karriere, über die wir auch mit ihm im Interview sprechen werden. Heute begrüßen wir den lieben Michael Steven Carmen. Hallo Michael, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein.
Genau, wir fangen auch gleich eben mit unseren 3600 Sekunden an. Wir wollen keine Sekunde mit dir verschwenden. Deswegen, wie immer, konnten uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorab Fragen stellen. Also auch für die nächsten Folgen gilt natürlich, ihr könnt uns immer über Instagram Fragen zu unserem entsprechenden Gast stellen. Und die werden wir hier eben quasi mit einmischen. So, jetzt würde ich auch, glaube ich, gleich mit der wahrscheinlich naheliegendsten Frage anfangen. Michael, seit wann tanzt du Ballett? Wie bist du dazu gekommen überhaupt?
Tatsächlich bin ich da ein Sonderfall, würde ich fast sagen. Ich habe nämlich sehr, sehr spät angefangen, wenn man meinen, mit dem Ballett tanzen. Ich bin erst mit 19 zum Ballett gekommen und genau, das war über sehr viele lustige Zufälle und war sozusagen ein Spätzünder für das Tanzen im klassischen Ballett.
Also ist es tatsächlich auch möglich, dass man mit 19 seine Ballettkarriere, sag ich mal, startet. Und das finde ich eigentlich schön für alle, die uns gerade zuhören, die auch noch an ihre Träume irgendwie glauben wollen. Sehr schöne Message auf jeden Fall. Also war das dann nicht dein ursprünglicher Plan, quasi wirklich mal Profitänzer oder irgendwas in die Richtung zu machen?
Ja, genau. Also das ist ein guter Punkt, immer an den Träumen, die man hat, festzuhalten und auch daran zu glauben. Also es ist nie zu spät, einen Schritt zu wagen. Es ist tatsächlich sehr, sehr spät. Also es gibt ja ganz viele, die im Kindesalter anfangen zu tanzen und dann kommt da jemand mit 19 und setzt sich das in den Kopf. Aber es ist möglich, wenn man da ganz viel rein investiert. Und ich hatte natürlich davon ausgehend nicht immer vor, Tänzer zu werden. Ich hatte ursprünglich eigentlich mal die Idee, Lehramt zu studieren oder dann so in den Bereich des Musical-Darstellers. Also da gab es schon so eine künstlerische Affinität auf jeden Fall. Aber letztendlich ist dann doch alles anders gekommen. Und ich habe dann nach dem Abitur damals erst eine Ausbildung absolviert im medizinischen Bereich und habe dann eine Ausbildung gemacht in der Hämato-Onkologie. Das war so eine Praxis in einem Krankenhaus, und Hämato-Onkologie befasst sich mit Blut- und Krebserkrankungen. Also es war auch ein sehr nahegehendes, tiefes Fachgebiet. Und während der Ausbildungszeit hat mich dann das Ballett komplett gerissen.
Ab welchem Punkt hast du gemerkt, okay, ich möchte hier irgendwie eine Wendung einschlagen?
Das war dadurch, dass ich, also ich glaube, das war mitten in der Ausbildung. Ich hatte die verkürzt auf 2 Jahre und ich bin dann an das war am Staatstheater Augsburg, da gab es so eine Jugendtheatergruppe auch für Musik. Und die hatten ein Musical produziert und ich war da dann noch so ganz hops reingerutscht und dann hatten wir da auf dem Probenplan eben auch Tanz. Und eine Freundin von mir, die hat dann gesagt, ah, komm doch mal mit in die Ballettschule, wo ich immer trainiere, und das wird dir bestimmt gefallen. Und dann war ich da echt skeptisch zuerst und bin dann da aber mitgegangen, und was dann so anfangs einmal die Woche Training war dann irgendwann sehr bald jeden Tag Training. Und dann kam so ein Moment in einem Balletttraining, wo ich gesagt habe, wow, also das gibt mir jetzt so viel, Und für die Kunst ist es jetzt so vom Alter auch allerhöchste Eisenbahn und die Medizin rennt mir auch nicht davon.
Genau, und wo hast du dann gesehen, okay, in mir steckt, sage ich mal, mehr Potenzial, also ich hätte tatsächlich auch das Zeug zum Profi. Hast du das selbst erkannt? Wurde dir das gesagt? Wie sah das aus?
Also ich weiß noch, die erste Ballettstunde, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich da ausgesehen haben muss, auch so vom Kleidungsstil, weil ich bin da wirklich ins kalte Wasser geworfen worden. Und ich hatte da einen Ballettlehrer, der war damals Ballettdirektor noch in Augsburg am Stadttheater. Und dann hatte ich mir gedacht, naja, Augen zu und durch, jetzt machst du es einfach mal und wenn es doch nicht klappt, dann ist auch okay. Und dann hatten wir die erste Übung an der Stange gemacht und das waren die Plié-Übungen, also wo man mit den Beinen so in Auswärtsposition, Auswärtsstellung, man würde sagen, in die Beuge geht. Und dann hat er schon so ganz gewaltige, große Augen gemacht. Und ich dachte mir, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist was sehr Gutes oder das Zweite, was ich sehr, sehr viel wahrscheinlicher finde, ist, oh Gott, was ist hier in meinem Ballettsaal, was macht der Junge, ja. Und das war aber ganz lustig, der hat dann sehr bald angefangen, die ganze Zeit mit mir zu arbeiten und an mir zu arbeiten und gesagt, ah, das passt. Und ich war relativ schnell flexibel, also es gibt ja den berühmten Spagat und genau, der, also es gibt ja so den Längs- und den Querspagat, den Herrenspagat und ich glaube für den Herrenspagat, da habe ich vielleicht eine Woche gebraucht und dann war ich da halt komplett in dem Herrenspagat und dann dachte ich mir, okay, manche Sachen fallen irgendwie gleich mal ein bisschen leichter.
Also du hast schon so ein gewisses, ja, Grundtalent mitgebracht, ohne dass es sonst eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre, wirklich als Profi auch durchzustarten.
Ja, mir ist das dann auch ein bisschen bewusster geworden. Also ich will da sehr vorsichtig das formulieren, weil na, das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess, dass man auch seinen Körper lernt, kennenlernt und trainiert. Aber ich habe das dann auch noch mal mehr gemerkt. Ich habe dann gesagt, ich werde jetzt mal ein paar Vortanzen machen an den Hochschulen, also in Europa und bin dann da auch nach Dresden, nach Frankfurt, das waren so die ersten zwei. Und dann habe ich da gemerkt, in den körperlichen Beurteilungen hatte ich da überall immer A-Noten. Und in Frankfurt war ich bei dem ersten Vortanzen, da hatte ich, was weiß ich, 2-3 Monate erst Ballett getanzt, ja, also wirklich gar nichts. Und war da dann auch schon in der Endrunde und dann dachte ich mir, also wenn ich da jetzt noch mehr Arbeit reinstecke, dann könnte das echt was werden.
Wie kann ich mir denn so ein Vortanzen vorstellen? Bekommt man dann so eine Zahl aufgeklebt, die man aus Filmen kennt und muss dann vor einer Jury tanzen? Oder wie ist da die Atmosphäre in so einem Raum?
Ja, tatsächlich ist die Atmosphäre in einem Vortanzen eigentlich ziemlich genau so, wie man das auch aus Filmen kennt. Und das ist noch nicht mal untertrieben. Du bist da zu hundert, also es sind wirklich hunderte von Bewerbern, die da vortanzen und ich habe ja dann letztendlich in Frankfurt das studiert und wenn man sich dann so vor Augen hält, dass es jedes Jahr zum Wintersemester geht, das da immer los, nur so zwischen 8 und 11, 12 Studienplätzen gibt und sich da hunderte bewerben, dann ist die Selektion natürlich gewaltig. Und das schüchtert schon auch sehr ein. Vor allem, wenn man dann auch ein blutiger Anfänger ist. Und genau, man hat dann da eine Anmeldung und kriegt so eine Nummer, die man sich auf das Trikot oder auf das Ballettoutfit mit so einer Sicherheitsnadel festmacht. Und dann gibt es mehrere Runden. Und das geht, also meistens geht das los mit einer klassischen Ballettstunde. Das heißt, dann hat man da eine Professorin oder Dozenten, die eben Stange, dann in der Mitte mit Pirouetten und wenn es dann in die Sprünge geht, bis ganz zum Schluss ins Grand Allegro, wo dann wirklich der größtmögliche Raum eingenommen werden muss in der Bewegung. Und das ist dann schon knallhart. Also man hat da eine Jury sitzen. Das sind dann so 9, 10 11 Köpfe und die Dozentin zeigt die Übung ein, zweimal und dann sagt die zum Pianisten und los geht's, ja. Und dann, wenn man die Übung nicht hat, dann ist das ziemlich Pech und dann ist eher die Devise fake it till you make it und bloß nichts anmerken lassen. Und die gehen dann auch mit ihren Klemmbrettern so komplett durch den gesamten Saal und machen sich ihre Notizen zum körperlichen, zum künstlerischen Ausdruck. Und dann findet die erste Selektion statt. Die ziehen sich dann immer zurück und besprechen das. Und ja, also zwischen der ersten und zweiten Runde, da sind dann meistens nur noch so 20 Leute über. Also da werden ganz, ganz viele eben rausgeworfen. Mhm. Und in der zweiten Runde gibt es dann dasselbe für spanischen Tanz, Chlore, Rhythmikübungen, wie schnell man das eben auch auffassen kann. Dann wird nochmal selektioniert und dann findet dasselbe mit Improvisation und zeitgenössischem oder Modern Dance statt. Und dann wird nochmal selektioniert und dann zum Schluss gibt es die Professorengespräche, wo man nochmal so ein Interview hat. Und wenn man dann einen guten Tag hat und alles Glück der Welt hatte, ist man am Abend nach einem ganzen Tag Vortanzen in diesem Raum und steht vor den Professoren und kriegt gesagt, ja, willkommen an der Hochschule.
Oh, das muss ein sehr, sehr erleichterndes Gefühl sein nach so einem stressigen Tag. Würdest du sagen, du warst da ein bisschen entspannter als die anderen, weil du ja theoretisch eigentlich ja einen Ausbildungsberuf abgeschlossen hast, also ja, ein weiteres Standbein, sage ich mal, also auf der sicheren Seite bist und nicht alles auf diese Karte gesetzt hast?
Mhm.
Also es hat dir schon irgendwo den Druck quasi rausnehmen können?
Ja und nein. Also ich meine, der Druck war natürlich insofern größer, weil man sich natürlich jetzt was in den Kopf gesetzt hat, was nicht so konservativ ist. Also normalerweise wäre das so, naja, ich tanze ja schon von klein auf und ich arbeite da, seit ich ein Kleinkind bin, darauf hin, dass ich dann eventuell doch Tänzer oder Tänzerin werde und gehe da vortanzen. Und wenn man dann so vermeintlich mit einer utopischen Vorstellung kommt, ja, ich will in dem Alter jetzt noch Tanz studieren und Berufstänzer werden, dann hat man natürlich so vom Umfeld her eine unglaublich große Skepsis. Ja, weil natürlich, ne, solche Stories gibt's nicht so häufig und deswegen ist man dann nicht so gewillt, da so dran fest zu glauben, wie das bei jemandem wäre, der das sein ganzes Leben lang schon macht.
Mhm, das wäre auch
allerdings,
das wäre gleich meine nächste Frage, wie sahen denn die Reaktionen innerhalb deiner Familie, aber auch von deinen Freunden aus? Also wer hat dich da quasi supported oder wer war eben skeptisch, so wie du es gesagt hast?
Skeptisch waren eigentlich alle von dieser privaten Ballettschule, außer meinem Lehrer, der war irgendwie da immer guter Dinge. Ja, und von der Familie, die haben das, ich glaube, ein gesundes Maß an Skepsis gehabt. Die haben halt kritisiert, naja, probier das doch einfach und wenn es nicht hinhaut, dann hast du immer noch eine Grundlage. Ja, und das war ja auch so. Das ist dann wiederum der Part, der mir so ein bisschen den Druck genommen hat, wie du schon gesagt hast, dass ich einfach anders als die anderen Bewerber schon was in der Tasche hatte. Das hat unglaublich geholfen.
Und dann hast du es ja auch tatsächlich geschafft und durftest quasi dein Studium antreten. Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der da noch nie einen Einblick bekommen hat? Ist es so, dass man täglich trainieren muss und an die andere Hälfte des Tages ganz normal im Hörsaal sitzt? Oder wie schaut ein normaler Alltag als Tanzstudent aus?
Ja, Hörsaal ist ein bisschen weit weg. Allerdings ist es so, du fängst da an und hast jedes Jahr so deine Module. Also es ist auch in Frankfurt beispielsweise ein Bachelorstudiengang. Der geht dann 8 Semester lang. Und bei uns war das so aufgebaut, dass man so die ersten 2 Jahre wie so eine Art Grundstudium hatte mit allen Klassen etc. Du hast Choreografen, die eingeladen werden, namhafte, mit dir dann praktisch schon Stücke für Aufführungsabende erarbeiten oder choreografieren. Und das Ganze dient ja eigentlich als Aufbau, dass wenn du dich dann spezialisierst, will ich eher ins Klassische, will ich eher ins Moderne oder nehme ich das mit, um die Technik einfach später einfach anwenden zu können. Das Ziel ist ja dann, dass du später entweder am Staatstheater als Tänzer engagiert bist oder deine eigenen Projekte als freischaffender Künstler initiierst. Das ist ja so das Ziel des Ganzen. Und ich habe ja dann, als ich am Theater war, spätestens eigentlich die Woche, war ich schon so 60, 70 Stunden in der Woche am Theater.
Wow. Okay.
Und das ist natürlich ein Pensum, da muss man erst einmal konditioniert werden und sich da rauf trainieren. Und wir haben jeden Tag um 10 Uhr ging das Training los. Du bist natürlich schon früher da gewesen, um dich nochmal warm zu machen und zu dehnen. Und dann gab's klassisch Ballett als eine Einheit und im Anschluss dann je nachdem zeitgenössischen Tanz, Improvisation, Kontaktimprovisation, spanischen Tanz oder Folklore. Und so von den Theoriefächern hatten wir auch Seminare, aber es ist ja so ein praktisches Studium, dass die Praxis so viel mehr im Vordergrund steht. Aber so von der Theorie hatten wir dann auch also Anatomie als Einheit, weil du musst ja eine Grundkenntnis von deinem Körper haben. Dann hatten wir Tanzgeschichte und Musiktheorie, weil die Musikalität für einen Tänzer sehr, sehr wichtig ist.
Also Isabella, ich merke schon, es ist auf jeden Fall doch nochmal um einiges anders als unser Studium.
Definitiv, ja, und sehr breit gefächert und ja, hört sich auch nach einem ziemlich straffen Programm an, würde ich mal sagen.
Absolut.
Wir sind jetzt angelangt beim ersten Element, lieber Michael. Und zwar, ich erkläre das mal kurz, das ist so, wir stellen dir jetzt, beziehungsweise ich stelle dir jetzt 10 Fragen und du darfst jede Frage immer nur mit einem einzigen Wort beantworten. Manchmal habe ich dann vielleicht auch noch, ja, so eine Nachfrage zu deiner Antwort.
Okay.
Genau.
Aha. Schauen wir mal, wie es wird.
Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, super. Dann auch gleich die erste Frage. Wer ist denn dein Ballettvorbild?
Oh Mann. Mein Ballettvorbild.
Oder, also es muss nicht ein Ballettvorbild sein, aber es also kann auch ein Tänzervorbild sein, irgendein Tänzer, der ein Vorbild oder eine Tänzerin, die ein Vorbild von dir ist.
Eine, die leider kürzlich verstorben ist, die hat gar nicht so viel mit klassischen Tanz zu tun, aber ich sag jetzt mal Anna Halperin.
Okay. Was ist deine liebste Dehnübung?
Das wird wahrscheinlich sein, Bein hinter Kopf klemmen.
Deine Beine hinter deinen Kopf? Okay, krass, das kann ich nicht.
Also es ist insofern gut, weil du liegst auf dem Rücken und das eine Bein ist ausgestreckt nach vorne. Und wenn ich dann das andere Bein an der Ferse nehme und so neben den Kopf halte, dann öffnet das die Hüfte. Also es knackt dann manchmal, aber es ist sehr befreiend.
Also bist du schon sehr beweglich. Wie viele Stunden am Stück hast du denn am längsten im Ballettsaal verbracht?
Oh, einen Moment, ich muss das kurz zusammenrechnen.
Also es kann auch einfach so Pi mal Daumen sein, so ungefähr.
Ich glaube, so Pi mal Daumen waren das 17 Stunden.
Krass, okay, das ist schon sehr lang, aber du hast dann schon zwischendurch eine Pause gemacht, nehme ich mal an.
Ja, doch, aber die waren auch sehr, sehr kurz. Das war so, das war ein Super-GAU-Wochenende und ich bin da wirklich nur zum Schlafen nach Hause und wieder zurück ins Theater dann, genau.
Okay. Hast du, also bevorzugst du entweder lieber Drehungen oder Sprünge?
Sprünge.
Und warum?
Also ich würde sagen, ich hatte ein besseres oder ich habe ein besseres Talent für Sprünge oder es fällt mir leichter. Und das andere ist, ich habe sehr, sehr lange Achillessehnen Und deswegen, das war auch der Moment, weshalb mein Ballettlehrer von der privaten Schule da so Augen gemacht hat. Und lange Achillessehnen geben dir ein tiefes Plié und damit kannst du unglaublich hoch springen.
Okay.
Und das hat mir immer Spaß gemacht. Da habe ich mich gefühlt, als würde ich fliegen.
Das ist bestimmt ein sehr schönes Gefühl. Was war denn deine schlimmste Verletzung, die du dir zugezogen hast?
Glücklicherweise keine.
Okay, das ist gut, auf jeden Fall.
Also ich hatte höchstens mal eine Prellung, aber ich hatte nie eine Verletzung. Genau.
Dann auch die nächste Frage. Hast du so ein Geheimrezept gegen Lampenfieber?
Atmung, Atmung, Atmung.
Ja.
Das ist super wichtig, weil man mit einer, also wenn man so Zwerchfellübungen macht, ist das unglaublich beruhigend.
Ja, also das glaube ich auch so, also allgemein auch bei Präsentationen oder wenn man immer aufgeregt ist, finde ich das auch, hilft extrem einfach, wenn man auf die Atmung achtet.
Total.
Was ist schlimmer für dich, den Einsatz zu verpassen oder die Choreografie zu vergessen?
Oh. Gibt beides den Todesschuss. Ich würde aber trotzdem sagen, Einsatz verpassen.
Okay, wieso?
Weil, also wir hoffen jetzt einfach mal, dass wenn man die Choreografie in dem Moment verpasst, man vielleicht schon so ungefähr den Stil raus hat und idealerweise kann ein Tänzer auch improvisieren und dann das überbrücken, bis er wieder in der Choreografie drin ist. Nur wenn du den Einsatz verpasst, dann kannst du auch noch die Choreografie können, die Abfolge, und es wird trotzdem durch diesen Kanon nicht synchron aussehen. Das heißt, das größte Opfer geht man, glaube ich, ein, wenn man den Einsatz verpasst.
Okay, also an die Tänzer, die jetzt hier zuhören, Einsatz bitte nicht verpassen. Magst du lieber Fast Food oder die gesunde Küche?
Gesunde Küche, absolut.
Hast du da auch so ein Lieblingsrezept, was du gerne kochst?
Tatsächlich mag ich gern die mediterrane Küche oder ich esse auch für mein Leben gern Sushi. Ich habe aber nicht ein Lieblingsrezept, sondern mein Rezept überhaupt grundsätzlich ist eine ausgewogene Ernährung. Also, dass ich praktisch von allem etwas habe.
Das ist auf jeden Fall sehr gut, ausgewogen essen und ja, von allem etwas. So, die vorletzte Frage, auf welche Musik kannst du denn so richtig abdancen?
Was schon nice ist, ist also britischer Rap.
Okay.
Glaube ich.
Aber da tanzt du dann wahrscheinlich eher kein Ballett drauf.
Nee, das, wobei ich das einmal gemacht habe, da, also wir Tänzer sind auch ganz oft, als es noch vor Covid ging, tanzen gegangen. Und ich glaube, einmal habe ich eine Wette verloren und dann war der Einsatz, dass ich der ganzen Company einen Drink spendiere oder dass ich im Spagat einmal mich komplett über den Dancefloor robbe. Und irgendwie fand ich die zweite Sache so lustig, dass ich dann doch in dem Spagat einmal über den Dancefloor bin.
Okay. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr amüsant vor.
Also wenn ihr Zuhörer mal jemanden im Spagat über den Dancefloor robben seht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin das oder eine Tanzcompany ist gerade feiern.
Dann hätte ich noch meine letzte Frage der 10 festen Fragen. Und zwar, wo war denn der beeindruckendste Ort, an dem du je tanzen durftest?
Schwierig, weil ich konnte mir von jedem was abgewinnen, anders halt. Aber ich würde sagen, weil das auch das Bühnendebüt war, nehme ich jetzt die Theater Chemnitz, genau. Da ging's los.
Okay, Dann vielen Dank dir. Und bevor es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil von dem Interview, hören wir jetzt ein wenig Musik. Und da wir ja über Tanz sprechen, haben wir jetzt auch direkt einen Dance-Song für euch, und zwar Dance with Somebody. Bleibt dran, bis gleich. Ihr hört 3600 Sekunden mit und heute mit dem lieben Michael, der Balletttänzer ist. Ja, Michael, die Alina hat ja vorher schon sehr viel mit dir über deine Ausbildung, dein Studium gesprochen. Und ich würde da jetzt einfach dran anschließen. Man hat ja vorher schon so ein bisschen rausgehört, dass das schon ein sehr anspruchsvolles Studium ist. Und du hast ja auch erzählt, du hast einmal 17 Stunden im Ballettsaal verbracht. Was ist so die normale Anzahl an Stunden, die man in der Woche trainiert, so?
Das ist schwierig zu sagen, also das variiert. Du hast natürlich die Tänzer, die sehr akribisch da rangehen und also jede Sekunde ist kostbar und wird trainiert. Du hast andere, die nehmen das ein bisschen lockerer. Ist auch so ein bisschen abhängig, wie der jeweilige Tänzer im Gesundheitszustand ist. Also das ist gar nicht so selten, dass man in der Belegschaft sehr viele Verletzungsfälle hat. Also da hat jeder so sein eigenes Leid. Deswegen, das ist sehr schwierig, das zu sagen. Also allgemeingültig.
Okay, und gibt es bei der also ich weiß nicht, ob ihr auch irgendwie nur Tanztraining hattet oder ob ihr auch noch Krafttraining mit drin hattet, also um Muskeln aufzubauen. War das auch da mit eingeschlossen im Studium?
Ja, also im Studium hatten wir normales Tanztraining, genau. Und das Krafttraining hat man eigentlich im Selbststudium dann noch nebenbei gemacht. Und das war auch wichtig, weil du auch die Männer hatten vom ersten Studienjahr an auch das Fach Pas de deux, also Schritt zu zweit. Das heißt, wenn du dann mit der Frau auch, die auf der Spitze tanzt, Duett tanzt, und wenn du da irgendwelche Pressagen, also so Hebungen hast, dann muss da schon genug Kraft da sein, dass die Frau zwar ein bisschen mithilft und abspringt, aber die tragen sich ja auch nicht von alleine. Also da muss dann schon ein bisschen Kraft da sein, dass das keine Bruchlandung wird.
Ja, wie viel Krafttraining hast du dann gemacht?
Ja, das hat auch so von Woche zu Woche variiert, weil ich hatte Wochen, wo gar kein zeitlicher Rahmen mehr frei war, weil wir mit einem Choreografen im Prozess waren. Und dann ging es eigentlich mehr darum, die Schritte alle, das Material nochmal zu wiederholen, mit den Kollegen durchzugehen, an der eigenen Tanztechnik zu feilen. Und das ganze Training ist ja für sich schon sehr anspruchsvoll oder körperlich anstrengend. Das heißt, egal was man jetzt gerade trainiert, man wird immer Muskelgruppen oder Partien trainieren. Das hat immer, war unterschiedlich.
Du hast ja gerade angesprochen, dass das sehr anspruchsvoll ist, körperlich. Gab es bei dir auch mal so Situationen oder Momente, wo du dachtest, boah, nee, also heute bin ich so kaputt oder so müde und ich habe wirklich gar keine Motivation und keine Lust zu trainieren?
Ja, also ganz schlimm war das, wenn wir am Vorabend eine Vorstellung noch hatten und die ist ja dann meistens so um 10 oder um 10:30 zu Ende und da muss man nochmal in die Maske vielleicht und abgeschminkt werden oder auf jeden Fall duschen, heim und noch was essen. Und wenn man dann erst so um 1 Uhr, weil man muss ja dann noch von dem Bühnengefühl wieder runterkommen, und dann am nächsten Morgen hat aber der Wecker schon wieder geklingelt, weil Wochenstart war. Das war echt mühsam, weil man dann nicht so viel Zeit zur Regeneration hatte.
Ja.
Und dann bin ich ins Theater gegangen und dachte mir, oh, ich würde jetzt am liebsten noch im Bett liegen. Aber meistens war es dann doch so, dass das Training irgendwie doch wieder so Spaß gemacht hat und eingepackt hat, dass man das doch wieder wegstecken konnte.
Dann hat quasi das Ballett dazu beigetragen und der Spaß einfach am Tanz daran, dass du dann doch die Motivation dich noch gepackt hat.
Genau.
Du hast ja vorher deine witzige Story erzählt, wie du im Spagat über den Boden gerobbt bist. Und vielleicht für die Tänzerinnen und Tänzer, die jetzt momentan gerade zuhören oder auch für mich persönlich, weil ich auch selber tanze, ich würde gerne einen Spagat können, also beidseitig mit beiden Seiten. Ich komme auf der einen Seite runter, wenn das linke Bein vorne ist, aber wenn das andere Bein vorne ist, da weiß ich nicht, funktioniert das nicht. Hast du als Balletttänzer irgendwie ja Tipps und Tricks, wie man denn in den Spagat kommen kann?
Ja und nein, es fällt mir auch schwierig, Tipps zu geben, weil, wie gesagt, den Herrenspagat, da habe ich gefühlt nicht wirklich was gemacht und der war dann schon da. Das heißt, ich wüsste jetzt gar nicht, also die Grunddevise ist erst einmal, dass man langsam vorgeht. Also nichts hastig oder keine ruckartigen Bewegungen. Und immer langsam dehnen, weil Muskelgewebe zieht sich auch zusammen. Und deswegen wird man auch während des Dehnungsprozesses auch das Erlebnis haben, dass man vielleicht am Vortag Dehnübungen gemacht hat. Und dann denkt man sich, ah, okay, gut, jetzt wenn ich daran weiterknüpfe, komme ich da sehr schnell hin. Aber dann merkt man auf den nächsten Tag, oh, das hat sich irgendwie noch mehr zusammengezogen. Also es ist wie so ein Federeffekt. Also man muss immer langsam und kontinuierlich vorgehen. Für den Längsspagat kann man das machen, wenn man, ich weiß nicht, sich einen Stuhl hinstellt und so auf beiden Seiten abstützen kann. Also es muss wirklich rutschfest sein, dass man irgendwie nicht, dass der Stuhl umkippt oder umfällt und man da so brachial reinrutscht in den Spagat. Genau, und dann wirklich so Millimeter für Millimeter einfach und auch wenn es zieht, einfach atmen, ein- und ausatmen und nicht mehr als das Schmerzpensum erlaubt. Also es sollte nicht schmerzhaft sein.
So, und das war wohl wahrscheinlich die meistgestellte Frage von unserer Community. Alle wollen wohl einen Spagat lernen. So, wo wir jetzt gerade bei so Dingen sehen, die immer wiederholt werden. Auch unsere 5 feste Fragen sind ein fester Bestandteil unseres Formates. Und auch du, lieber Michael, musst dich jetzt unseren Element stellen. An dich werden jetzt 5 Fragen gestellt. Alle anderen Gäste mussten bisher da auch durch, deswegen jetzt bist du an der Reihe. Welche Erkenntnis hattest du im letzten Jahr, also im Corona-Jahr?
Das Schicksal hat immer recht.
Also, dass das manche Dinge einfach so sein sollen.
Genau, manche Dinge passieren einfach so, wie sie passieren und man kann da schon auch selbst was zutun, aber das ist ganz oft so, dass Dinge passieren und man denkt sich, ah, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht in den Kragen und hat dann einen Frust und stellt dann ein paar Monate später fest, wenn man nochmal genau an den Moment zurückdenkt, wow, Gott sei Dank ist das passiert, weil sonst wäre ich gar nicht da, wo ich heute wäre.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele jetzt in dem Corona-Jahr machen mussten, aber ist ja auch eine wichtige Lektion, die man irgendwie fürs Leben mitnehmen kann. Ja. Dann 2. Frage. Wie regelmäßig hast du Hausaufgaben gemacht in der Schule?
Ich würde schon sagen, regelmäßig. Doch, regelmäßig habe ich das gemacht.
Also
aber
die Disziplin
regelmäßig
war schon
auch im Bus.
Ach so, okay. Ich dachte jetzt so als Balletttänzer, diese Disziplin, die man da zum regelmäßigen Dehnen, Kraftübungen, was wir gerade schon alles hatten, dass das auch vielleicht in der Schule schon irgendwie durchgeklungen ist. Aber im Bus
also
immerhin
sind sie gemacht. Sagen, ich, genau. Und also ich glaube, ich habe das dann zum Glück so ein bisschen gesund eingeschätzt. So das, was ins Langzeitgedächtnis muss, das mache ich zu Hause. Und was nur für den Tag reicht, das kann auch im Bus machen.
Also schon gut die Zeit damals einteilen können, sehr gut.
Absolut.
Was war der schönste Tag in deinem Leben?
Also ich hatte viele.
Eine, der besonders irgendwie raussticht oder an den du dich gerade spontan erinnerst?
Ich würde sagen, das war der Abend, als ich auf der Bühne war für die Bühnenpremiere als Tänzer. Und da hatte ich damals Romeo und Julia in dem Ballett mitgetanzt und das war so mein Bühnendebüt und dann mit dem Orchester und der Atmosphäre, mit dem Publikum. Und ich liebe Romeo und Julia als Story und die Musik. Also das war schon sehr besonders für mich.
Doch. So diese ganze Emotion, die da aufeinander kommt, das harte Training, so dass sich dann bezahlt macht für den Applaus. Ich glaube, das ist schon ja ein Gänsehautmoment, verstehe ich auf jeden
Fall. Total.
Gibt es eine Entscheidung für dich in deinem Leben, die für dich ja eine Art Wendepunkt war?
Ja. Und zwar ist die tatsächlich, und da schließt sich der Kreis mit dem Schicksal und dem Covid-Jahr, dass ich ja auch einen Wechsel hatte jetzt beruflich mit dem Wechsel in das Medizinstudium. Und das war so eine gewaltige Lebensentscheidung zu sagen, also was jetzt an der Kunst nicht geht, wage ich den Schritt, den nächsten Schritt oder mache ich den doch nicht? Und ich bin ihn gegangen, genau.
Ich glaube, das ist so ein großes Thema, da werden wir gleich nach der nächsten Musiksession nochmal ausführlich drüber reden. Davor möchte ich noch eine letzte Frage von dir wissen. Wenn dein Leben einen Filmtitel tragen würde, welcher wäre das?
Oh, okay. Jetzt kommt Hollywood ins Spiel. Nee. eine Sekunde, ein Filmtitel, ne?
Genau.
Es gibt so viele englische Filme, deswegen mache ich jetzt einen deutschen Filmtitel draus. Und zwar Bewegt Leben, Bewegend Leben.
Kreativ. Nicht schlecht. Sehr schön. Dankeschön auf jeden Fall. Du hast unsere 5 Fragen mit Bravour gemeistert. Perfekt.
Ach, bin ich weiter im Verfahren.
Du darfst nach der kurzen Musiksession weitermachen. Und zwar gibt es jetzt für euch noch passend zu unserem Tanztag heute Rhythm is a Dancer. Viel Spaß.
Ihr hört 3600 Sekunden mit. Heute mit dem lieben Michael, der seine Leidenschaft im Balletttanz gefunden hat. Leider bleiben uns von den 3600 Sekunden nicht mehr so viele Sekunden übrig, aber die letzten Sekunden nutzen wir jetzt einfach noch, um dir weitere spannende Fragen zu stellen, lieber Michael.
Sehr schön.
Und zwar, bevor wir auf Corona und die Corona-Situation zu sprechen kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar aufs Ballett bezogen, ist es ja meistens immer so, dass es mehr Frauen in diesem Beruf gibt, also mehr Balletttänzerinnen als Balletttänzer. Wie siehst du das? Hat man als Mann im Ballett genauso viel Konkurrenz wie jetzt eine prima Ballerina?
Ich weiß nicht. Das kann ich so gar nicht unterschreiben, weil dann hast du nochmal die Unterscheidung zwischen Bewerbungsverfahren für eine Hochschule oder dann für eine Company. Und bei den Companies ist das immer abhängig, wie viele Verträge überhaupt frei werden. Also du hast da manchmal Spielzeiten, da wird gar nichts frei. Dann hast du Spielzeiten, wo irgendwie 3 Frauen Plätze frei werden oder dann wieder nur Männer gesucht werden. Das variiert immer. Insgesamt ist es aber schon so, dass ich sagen kann, das gleicht sich mehr und mehr an. Also mittlerweile, wir haben schon noch ein paar mehr Frauen im Tanz, definitiv, aber die Männerquote wird immer höher.
Okay, also da ist es doch nicht so, dass es wirklich so ist. Ja, es gibt immer mehr Frauen wie jetzt Männer im Balletttanz.
Nee, also würde ich jetzt nicht sagen, oder vielleicht habe ich es auch falsch wahrgenommen. Das ist ja dann immer noch schwierig, als Mann selber das zu beurteilen. Aber ich meine, dass es immer sehr ausgewogen war. Und auch bei Vortanzen ist es ganz oft so, dass du, wenn du dich auf eine Stelle am Theater zum Vortanzen bewirbst, dass das Vortanzen nur unter Männern stattfindet. Das heißt, du siehst dann gar nicht die Frauen oder wie viele Frauen da gerade an dem Vortag vortanzen waren.
Ah, das ist dann quasi im Prinzip getrennt. Männer von.
Genau.
Okay.
Weil die Männer haben andere Bewegungen teilweise als die Frauen. Genau.
Gut. Du hast ja vorher schon mit Alina kurz drüber gesprochen, über die Corona-Situation. Und wenn man jetzt mal überlegt, also du hast ja dann deine Ausbildung, dein Studium gemacht als Balletttänzer und dann auch getanzt. Und dann war plötzlich Corona da und dann war das ja so quasi von jetzt auf nachher, war der Tanz dann einfach nicht mehr da und du konntest einfach nicht mehr irgendwie auftreten in Opernhäusern oder beim Ballett mittanzen. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
Also es war ziemlich schwer und es ist immer noch. Ich weiß nämlich noch, ich war da in der Schweiz und mit meiner WG-Kollegin so unterwegs auf dem Spaziergang und ich hatte damals schon meine Sachen gepackt, so um zu sehen, ja, wenn ich denn nach Deutschland jetzt zurückgehe, wie viel habe ich denn eigentlich überhaupt in der Schweiz? Und dann als ich zurückkam, weil ich mein Handy vergessen hatte, hatten mich ganz viele versucht zu erreichen, dass eben am nächsten Tag schon die Grenzen zugemacht werden. Das heißt, der Abschied war wirklich so eine Minutenentscheidung und dann, ehe ich mich umdrehen konnte, war ich schon am Bahnhof und habe mein Ticket nach Deutschland geholt. Also es war sehr abrupt und das war dann nochmal schwerer, weil ich mich da sehr wohl gefühlt hatte. Und genau, du hast dann nach und nach alle E-Mails reinbekommen, Vortanzen verschoben oder komplett abgesagt. Das heißt, das ist ja so deine Quelle, um vielleicht einen Vertrag zu kriegen. Und dann war ich wieder in Frankfurt und dachte mir, na gut, also von der Kunstebene geht jetzt einfach nichts. Und habe dann schnell wieder Anklang gefunden in dem ersten Beruf, den ich gelernt habe.
Dann im medizinischen Bereich?
Genau, aber ich habe trotzdem immer nebenbei trainiert, weil du kannst nicht einfach wie so ein Schock für den Körper sonst, wenn du so viele Stunden in der Woche trainierst, musst du dich ja langsam runter trainieren, weil der Körper ist eigentlich auf Energiemodus und will bewegen, bewegen, bewegen.
Ja, das, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man jetzt einfach so von, keine Ahnung, sagen wir 100% und dann so auf 1%, also das, ja, das ist bestimmt ein großer Schock für den Körper. Mhm. Du hattest ja, wie du bereits schon gesagt hast, schon Berührungspunkte mit dem Bereich Medizin und du studierst ja jetzt momentan Medizin in Frankfurt. In welchem Semester bist du jetzt aktuell?
In Frankfurt am Main haben wir an der Goethe-Uni das klassische Studiensystem, also nach Vorklinik und Klinik. Und ich bin jetzt im zweiten vorklinischen Semester.
Und wie ist das aktuell so für dich? Also gefällt es dir? Macht es dir Spaß?
Absolut. Also ich liebe das Studium. Es ist fantastisch. Zumal ich wirklich das Glück habe, es gibt Universitäten, da haben die komplett nur Online-Lehre. Und wir haben unsere Anatomiekurse in Präsenz wenigstens gehabt. Also wenn auch nur zu einem Teil, aber etwas Präsenz hatten wir. Wenn wir dann im Sektionssaal standen und an den Körperspendern arbeiten konnten und präparieren durften. Aber natürlich ist das nicht dasselbe wie ein komplett in Präsenz stattfindendes Studium. Und als Zweitstudent bin ich ja jetzt in der Medizin, weil ich ja ein Studium schon abgeschlossen hatte, habe ich natürlich auch noch den direkten Vergleich zu, wie es war, so zu studieren, als diese Einschränkungen nicht waren.
Das war dann also auf jeden Fall, es ist gut, dass ihr einen Teil in Präsenz hattet, aber natürlich kann man das nicht vergleichen, wie wenn man, ich sag jetzt mal, ganz normal studiert, so dass man einfach an die Uni geht und die Professoren sieht und die anderen Studenten.
Ja, nee, also man hat wirklich, ich glaube, das ist aber bei der Medizin auch so normal, so ein Overkill an Information. Also ich weiß nicht, jetzt so im zweiten Semester hatten wir als Thema die inneren Organe. Und dann hat man einfach über 5-6 Wochen so von Pulmonalgewebe, von der Lunge bis zum Enddarm alle inneren Strukturen auswendig gelernt. Also da kommt echt viel Mathe auf einen zu.
Oh je, also mein Mathe ist nicht so mein Ding. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Gibt es denn ein Fach, wo so dein Lieblingsfach ist?
Ist schwierig, weil ich jetzt erst im zweiten Semester bin. Also ich mochte gerne die Physik als Fach und die Anatomie natürlich. Das ist so das täglich Brot für uns, weil wir am Körper später arbeiten werden. Und jetzt diese Woche haben wir ein neues Fach fürs Staatsexamen angefangen. Und da habe ich eigentlich große Zuversicht, dass das ein Lieblingsfach werden könnte. Und das ist die Physiologie.
Und mit was beschäftigt sich die Physiologie?
In der Physiologie geht das, pardon, sollte jetzt ein Professor von mir zuhören, bitte ich um Entschuldigung, falls ich es falsch ausformuliere, aber also es geht im Großen und Ganzen darum, die Dinge, die man eben gelernt hat, miteinander zu vernetzen. Und wir haben nebenbei ja auch Biochemie als Fach und man lernt dann die Zusammenhänge. Also ein Beispiel könnte jetzt sein, warum hat ein Patient der Bluthochdruck, was für eine Rolle spielt, da ein Natriumkanal. Ja, und dann lernt man eben so die biochemischen Zusammensetzungen in der Biochemie, aber das dann so im System miteinander zu verknüpfen und zu verbinden, da ist dann die Physiologie mit dabei.
Vielen, vielen Dank für den Einblick jetzt gerade in die Medizin, aber eben auch in deine Zeit als Balletttänzer. Danke an dich. So, und ich hoffe, wir können alle irgendwie deine Message mitnehmen, dass man eben an seinen Träumen festhalten soll. Ich finde, du bist der Beweis, dass es möglich ist, seine Träume zu verwirklichen. Und ganz, ganz wichtig, sobald Diskotheken wieder geöffnet sind, möchte ich alle ZuhörerInnen im Spagat über den Dancefloor robben sehen. Danke, Michael. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Gast bei 3600 Sekunden mit. Macht's gut!